Wir kommen heute zum 13. Kapitel vom Römerbrief und für die, die es gemerkt haben, ich habe ein paar Verse übersprungen. Wir haben Kapitel 12, Vers 8 das letzte Mal aufgehört. Und wenn wir uns mit dem Römerbrief befassen, dann stellen wir eins fest, dass der Römerbrief nicht harmlos ist. Dass der Römerbrief nicht einfach ein bisschen Wischiwaschi ist, sondern dass der Römerbrief uns herausfordert, auch in unserer eigenen Meinung, in unseren eigenen Überzeugungen, aber vor allem auch in unserem eigenen Leben. Und so ist es auch nicht nur mit dem Kapitel 12, sondern es ist auch mit dem Kapitel 13. Und die Verse, die Bruno vorher gelesen haben, die knüpfen eigentlich direkt dran an. Aber wenn wir jetzt Kapitel 13, das ominöse Kapitel über die Obrigkeit, anschauen, dann habe ich etwas in der Vorbereitung festgestellt, dass eine Predigt nicht reicht. Und darum machen wir es so, dass ich heute den ersten Teil der Predigt machen werde. Und der erste Teil, der wird vorwiegend theoretischer Natur sein. Und für all die, die jetzt, oh Hilfe, ich weiss nicht, was ich nächste Woche umsetzen muss, leset einfach Kapitel 12, Verse 9 bis 21. Dort hat es 40 Aufforderungen, was ihr im Alltag noch ein bisschen könnt in eurem Leben anpassen. Aber heute werden wir uns mit der Frage befassen, was sagt Römer 13 wirklich? Und warum sagt das? Und wir wollen das in dem Bewusstsein machen, dass die ganze Schrift nützlich und gut ist. Und wenn wir es, bevor wir jetzt den Text zusammen lesen, nochmal kurz den Kontext anschauen, dann haben wir gesehen, dass kurz vorher der Paulus uns auffordert, das Böse durchs Gute zu überwinden. Uns nicht selber zu rächen, sondern den Platz am Zorn Gottes zu überlassen. Und wenn wir jetzt nach dem Abschnitt schauen, den Vers 8, dann fordert der Paulus auf, dass die Liebe die Erfüllung vom Gesetz ist. Und in dem Innen definiert er, was das Gute ist, was Gott fordert, um das Böse zu überwinden. Nämlich die Liebe, und zwar die Liebe, wie es die Bibel definiert. Die Liebe ist die Erfüllung vom Gesetz. Und mit dem können wir das Böse überwinden. Und in dem Kontext innen steht jetzt also da, wie so ein bisschen losgelöst, das Kapitel über die Obrigkeit. Das Kapitel, wo man auch sagen könnte, wir hätten viel Probleme weniger vielleicht, wenn das nicht dort wird stehen. Aber es steht nun mal da. Und es geht um die Realität vom Guten und vom Bösen in dieser Welt also. Und wie Gott dem Bösen in dieser Welt begegnet und Einhalt gibt. Und jetzt mit dem Wissen im Hinterkopf können wir uns an den Text anwagen. Ich lese Römer 13, 1 bis 5. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Ich lese die ersten zwei Verse nochmal. Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Das sind harte Worte, was mir der Paulus da macht, ziemlich klare Worte. Und ich will zum Start gerade mit einer persönlichen Frage starten an dich. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kam, wenn du den Text gehört hast? Was war das Erste? Die erste Frage vielleicht, die dir aufgegangen ist, wenn du den Text gehört hast. Ist vielleicht die Frage, ja, aber was ist denn mit dieser Situation und dieser? Die Frage nach der Ausnahme, wann gilt das dann nicht für mich? Ist bei dir vielleicht innerlich eine Mauer aufgegangen und gesagt, ja, die Bibelstelle, die will ich jetzt nicht so ernst nehmen? Welche Herzenshaltung haben wir, wenn wir solche Texte in der Bibel lesen? Und das ist bei weitem nicht der einzige Text, der bei gewissen Leuten so Reaktionen auslösen kann. Fragen wir automatisch nach dem Graubereich, nach der Gesetzeslücke, ab dann, wenn das Wort Gottes für uns eben dann doch nicht mehr gilt? Es sind menschliche Reaktionen, wo man drin steht. Reaktionen, die auch mir so gehen, wenn ich so Texte lese. Aber der Paulus sagt es ja im Kapitel 12, dass wir unsere Sinne von Gottes Wort und seinem Willen prägen lassen sollen, verändern lassen sollen. Und nicht, dass wir Gottes Wort durch unseren Willen verändern sollen. Also Gottes Wort soll uns verändern, nicht wir Gottes Wort. Und der Paulus führt jetzt da eine begründete Aufforderung an, einen Befehl. Eine Tatsache beschrieb, die er sehr exakt begründet. Und wir finden eigentlich da nicht eine Ausnahmeregelung. Und doch ist die erste Reaktion, die wir oft haben, was sind denn die Ausnahmen? Aber um das geht es in dem Text nicht. Und darum müssen wir uns zuerst damit befassen, was der Text jetzt wirklich sagt. Und dabei startet Paulus in dieser Aussage, die er da über die Obrigkeit macht, bei weitem nicht allein in der Bibel. Der Befehl zieht sich eigentlich von Mose bis Offenbarung durch. Und wir lesen im 2. Mose 22, 27, ich werde einfach ein paar Stellen mal vorlesen. Die erste Aufforderung, Gott sollst du nicht lästern und einem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Oder wir lesen in Prediger 8, 2, noch ein. Ich sage, befolge den Befehl des Königs und zwar wegen des von Gott geleisteten Eides. Oder im Neuen Testament der Petrus, wo man sehr als wichtige Stelle auch im Auslegung von Paulus brauchen muss. 1. Petrus 2, 12 bis 16. Lesen wir. Und führt ein gutes Wandeln unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seines Gesandtes zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist jedem Mann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wir sehen also, dass der Befehl, den der Paulus da ausspricht, und die Begründung nicht etwas ist, was der Paulus irgendwie aus dem Ärmel gezogen hat, sondern das ist gesamtbiblisch, zieht sich das wie ein roter Faden durch. Und der Paulus fängt mit der Aussage an, jeder Mann, also alle, auch dich geht die Anfrage etwas an. Wir sollen uns der Obrigkeiten oder im Griechisch Exousia unterordnen. Und der Begriff Exousia, der beschreibt eigentlich im Griechisch jemand, der eine Vollmacht bekommen hat. Also der eine Vollmacht, eine Macht hat. Es ist also nicht nur einfach der oberste Kaiser oder der König oder bei uns vielleicht der Bundesrat gemeint, sondern das geht noch viel weiter. durch die Hierarchiestufe. Da geht es auch um zum Beispiel die Familie, überhaupt. Auch das ist ein Exosia oder ein Ältester in der Gemeinde. Auch der hat Vollmacht bekommen. Aber jetzt in diesem Text geht es an Paulus vor allem eben um die staatliche Struktur. Und der Paulus begründet auch direkt, warum das so ist, nämlich, weil alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Weil alle Vollmacht am Schluss von Gott herkommt. Und das ist ganz wichtig, was der Paulus da jetzt meint. Es geht ihm nämlich um die Struktur und die Hierarchie, die von Gott direkt her eingesetzt ist. Und das bedeutet jetzt nicht, dass jede Obrigkeit automatisch gottesfürchtig und gottgefällig wäre. Oder sogar nur das wir machen, was Gott in seinem Gebot fordert. Sondern, dass eben ihre Macht, ihre Vollmacht von Gott her kommt. Und das darum eine Relevanz für uns hat. Der Paulus hat ja selber erlebt, wie die Obrigkeit nicht gottesfürchtig ist. Das Römische Reich, das war weit weg vom Christentum. Es hat nicht viele christliche Werte vertreten. Bis gar keine sogar. Und doch schreibt der Paulus diese Worte. Und er fügt klar an, wer sich auflehnt, lehnt sich nicht etwa gegen die Obrigkeit selber auf, sondern gegen Gottes Ordnung. Und das sind harte Aufforderungen. Aber selbst Jesus hat sich eigentlich nicht aufgelehnt gegen die Obrigkeit. Er ist willig ans Kreuz gegangen, obwohl der Pilatus all seine Vollmacht ja eigentlich nur von ihm gehabt. Und wir können sagen, zum Glück hat Jesus sich nicht aufgelehnt. Wir hätten ein riesen Problem, wenn er das gemacht hätte dort. Trotz dem ungerechten Urteil von Pilatus ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Hätte er sich dort aufgelehnt, hätten wir heute ein riesen Problem. Und warum setzt jetzt die Bibel die Ordnung aber so fest? Und es gibt da, wir können da eigene Exegese drüber machen, aber ich habe einfach mal 7 Punkte rausgesucht, die uns das ein bisschen verdeutlichen. Und das erste ist, wenn es der Paulus sagt, weil Gott Ordnung selber geschaffen und eingesetzt hat. Das zweite, weil Ordnung und Struktur Sicherheit gibt, selbst wenn sie nicht perfekt ist. Das dritte, weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat und wir auf etwas ausgerichtet sind, das eben höher als wir sind. Und das bildet sich eben auch in dieser Hierarchie in der Welt ab. Vierte, weil uns die weltliche Ordnung daran erinnert, dass eine vollkommene, ewige Ordnung geben wird und gibt. Und für uns ist das eigentlich eine Vorfreude und eine Hoffnung darauf. Jetzt leiden wir noch unter der Sünde von dieser Welt und in dem Sinn auch unter den schlechten Obrigkeiten. Aber wir leiden in dem Blick darauf an, dass Jesus Christus am Ende der Zeit das ewige Reich einsetzen wird. Der ewige, gute König ist. Der fünfte Punkt, weil wir durch das Unterordnen ein Zeugnis vom Guten sind. Wenn das der Petrus schreibt. Sechstens, weil wir die Obrigkeit eigentlich als Stellvertreter in dieser Welt haben, als Stellvertreter zum Bösen bestrafen. Es hat also einen Sinn. Und das siebte ist, wie wir ein Bürger von dieser Welt sind, aber noch in dieser Welt leben. Und Gott die Welt noch nicht zum Endgericht bestimmt hat momentan. Unterordnung ist also nicht einfach eine Option, sondern sie ist gegründet direkt auf der Tatsache, dass Gott der Herr von dieser Welt ist. Und darum ist auch eine schlechte Obrigkeit immer noch besser als gar keine, als Anarchie. Denn in den staatlichen Strukturen zeigt sich Gottes Güte und Langmut. Und warum zeigt sich das? Weil wenn wir wissen, wenn wir ein besseres Wissen haben, und der Paulus führt das dann im Kapitel 13 später noch mehr aus, das Wissen, dass Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und er in Macht und Herrlichkeit jegliche weltliche Obrigkeit entmachten wird. Und sie ins perfekte Reich einsetzen wird. Aber das hat einen ganz faden Nachgeschmack für gewisse Leute in dieser Welt, die Tatsache. Nämlich der Nachgeschmack, wenn Jesus Christus sein Reich einsetzen wird in Herrlichkeit, dann gibt es keine Freiheit mehr zum Umkehren. Dann ist die Chance von der Gnade vorbei. Und darum braucht es jetzt noch die schlechte weltliche Obrigkeit, um eben die Gnadenzeit noch aufrechtzuerhalten. Weil wenn Jesus wiederkommt, gibt es keine Zeit zur Buße mehr. Und so ist selbst die tyrannische Obrigkeit in dieser Sicht zu sehen, dass Gott durch die Obrigkeit immer noch seine Gnade in dieser Welt aufrecht erhaltet. Und gleichzeitig zeigt uns auch die weltliche Obrigkeit auf, wie viel Besseres eines Tages für die wird sein, die jetzt schon zu Gott gehören, die jetzt schon Gott als ihren Herr und Retter angenommen haben. Dann, wenn das Böse vollkommen besiegt sie wird. Und so ist Rebellion gegen die Obrigkeit nicht etwas, das ohne Folgen bleibt. Und es hat Folgen nicht nur für uns selber als Privatpersonen, sondern es hat eben auch Folgen für unsere Mitmenschen. Nämlich an unserem Zeugnis, das wir in dieser Welt haben. Und um das Zeugnis willen, wollen wir lieber in der Nachfolge Christi leiden. Fürs Gute, als dass wir uns auflehnen. Und das beschreibt der Paulus in den Versen 3 bis 4 weiter. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Um den Vers erneut richtig einzuordnen, müssen wir den Kontext vom Römerbrief wieder beachten. Der Paulus beschreibt im letzten Teil vom Kapitel 12, wenn der Bonus gelesen hat, dass wir das Böse durchs Gute überwinden sollen. Das Böse soll und kann also nur durchs Gute überwunden werden. Und da spielt die staatliche Autorität eine wichtige Rolle. Denn sie ist Gottes Dienerin. Und das ist ein Ausdruck, den Paulus in diesen Versen dreimal braucht. Und das ist eigentlich eine interessante Bezeichnung, weil im Kapitel 12 geht es ja darum, dass wir als Christen uns in Dienst Gottes stellen, uns als lebendige Opfer darbringen. Und jetzt sagt der Paulus, aber die weltliche Obrigkeit ist dann auch Diener Gottes. Genauso wie wir es sind. Und Gott braucht sie zu einem ganz bestimmten Zweck. Gott hat sie zur Ordnung von Gutem und Bösem bestimmt. Und doch zeigt die Realität, dass das eigentlich permanent nicht aufgeht. Dass der Auftrag eigentlich permanent verfehlt wird. Und wir müssen nur den Römerbrief durchlesen und wir merken, dass der Paulus das genauso gewusst hat. Wir nur mal Römer Kapitel 1 bis 8 lesen. Jeder hat gesündigt, jeder verfehlt, niemand ist gerecht, auch die weltliche Obrigkeit nicht. Und genauso versagen auch wir als Christen tagtäglich, auch wir fallen immer wieder in die Sünde, auch wir machen immer wieder nicht das, was Gott befiehlt. Also wir haben eigentlich nichts so einer Obrigkeit vor uns. Wir können nicht überheblich sein und sagen, ah, die Obrigkeit ist halt böse, ich mache alles richtig. Es ist leider nicht so. Wir sollen nicht höher denken von uns, als sich das Denken gebührt. Und so schreibt der Paulus da nicht von irgendwelchen Theorien und irgendwelchen optimalen Umständen, die sowieso nicht erfüllt werden können. Da könnte man sagen, gut, der hätte das auch bleiben lassen, wenn er da nur von den optimalen Umständen schreiben würde. Nein, er redet in einer Realität hinein. In einer Realität von einer sündhaften Welt. Aber genauso auch in der Realität von einem gnadenvollen Gott. Der trotz dieser Sündhaftigkeit in dieser Welt uns für seinen Dienst braucht. Uns für sein Gute braucht. Und wenn wir weiter lesen, merken wir da, dass da ja ums Gute und das Böse geht. Um die Werke, die wir uns fürchten sollen. Und wir können uns fragen, ja, um welche Werke geht es jetzt da genauer? Sind das die bösen Werke der Obrigkeit? Also wenn die Obrigkeit Böses tut, dann sollen wir uns fürchten. Und wenn sie Gutes tut, sollen wir uns nicht so fürchten. Oder sind es unsere eigenen Werke? Und der Kontext zeigt eigentlich klar, dass es da um unser Handeln geht. Wir müssen uns nicht wegen unseren guten Werken fürchten, sondern wegen unseren bösen. Und einfacher gesagt, wenn wir Böses tun, dann müssen wir uns nicht wundern, dass das Konsequenzen hat, die nicht so angenehm sind. Aber wenn wir Gutes tun, dann könnten wir ja eigentlich erwarten, dass auch Gutes zurückgegeben wird. Und so ist eigentlich nicht die Regierung primär zu fürchten zuerst, sondern unser eigenes böses Handeln. Und der Petrus ergänzt das im 1. Petrus 3, 13 bis 14 und der Vers 17, ich werde das noch vorlesen. 1. Petrus 3, 13 bis 14. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Wer? Ja, jeder eigentlich. Und der Petrus lebt ja auch nicht im Elfenbeinturm, der hat es ja selber erlebt, darum der Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden sollt um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Und der Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein soll, als für Böses tun. Die Obrigkeit ist also grundsätzlich da, um das Böse bestrafen und Gutes zu loben. Doch selbst wenn das nicht so ist, sollen wir fröhlich leiden, um das Gute zu willen. Und eben nicht, um das Böse zu tun. Es wäre verheerend, wenn wir wegen dem Bösen tun, wegen unserer Rebellion und Auflehnung im Gefängnis würden hocken. Aber wie schön ist es, wenn wir um Christi willen im Gefängnis sind. Wenn wir um Christi willen leiden. Und das soll unser Fokus sein. Selbst wenn also die Regierung versagt, ist unser Gutes tun immer noch absolut nötig. Und Jesus hat das vorgelebt. Wir haben das vorher schon angeschaut. Er hat gelitten als wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist der gewesen, der Pilatus Vollmacht eigentlich gegeben hat schlussendlich. Und er hat genau gewusst, dass der Pilatus die Vollmacht jetzt absolut missbraucht. Trotzdem hat er ihm die Vollmacht nicht einfach genommen. Trotzdem ist er ans Kreuz gegangen für unsere Sünde. Und er hat die Rettung gebracht für jeden da drinnen. Die Rettung hat sogar gegolten den römischen Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Die absolut dafür verantwortlich waren, dass er dort hängt. Wie man das am römischen Zenturion sieht, der am Schluss sieht, das ist wahrhaftig Gottes Sohn. Auch der tyrannische, fehlerhafte Obrigkeit hat die Gnade Gottes gegolten. Und wie viel mehr gilt das auch für uns heute? Am Beispiel von Jesus sehen wir also, wie das Böse durch das Gute überwunden werden kann. Selbst wenn es aus menschlicher Sichtpunkt undenkbar, ja, sich jedes Haar in uns sträubt dagegen. Wie kann das nur sein, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, obwohl der ja gar kein Recht dazu hatte, Pilatus. Aber er hat es gemacht, um das absolut Gute zu erwirken. Und wir müssen mit dem Fokus die Stelle lassen. Mit dem Fokus auf Jesus Christus, wie er uns vorgelebt hat. Der Paulus beschreibt, wie wir mit bösen Machthabern umgehen sollen, indem wir das Gute tun. Der wohlgefällige Wille Gottes. Ein lebendiges Opfer sind und bereit sind zu leiden für das. Und wir haben das Frage, hat das immer Erfolg in dieser Welt? Und in dieser sichtbaren Welt können wir sagen, oft nicht. Aber wir dürfen unseren Fokus ja nicht auf die Weltzeit beurteilen lassen, sondern wir müssen uns von Gottes Reich her anschauen. Der Paulus erwähnt, dass die Obrigkeit das Schwert von Gott bekommen hat. Und was ist mit Schwert gemeint? Mit Schwert ist nicht einfach nur Todesstrafe gemeint, sondern die allgemeine polizeiliche und strafrechtliche Macht vom Staat. Und zum Zeit von Paulus hat es die sogenannten Schwertträger gegeben. Das sind eigentlich die gewesen, die das Recht durchgesetzt haben. Also eigentlich die Polizei. Der Hauptauftrag von der staatlichen Gefäß ist also, ein Rächer vom Zorngericht zu sein an denen, die Böses tun. Wo vorher der Paulus sagt, wir sollen uns selber nicht rächen, sondern Platz am Zorn Gottes lassen, setzt Gott die Obrigkeit, die weltliche Obrigkeit ein, um eben genau das Zorngericht, die Rache in dieser Welt durchzusetzen. Und darum ist auch legitim, dass der Staat Gewalt ausübt, dass wir Polizei und Militär haben. Aber wir als private Christen uns eben nicht in diesem Bereich betätigen. Das heisst nicht, dass ein Christ nicht in der Polizei arbeiten darf. Der Staat ist aber nicht nur aufs Schwert beschränkt. Der Paulus hebt das im Vers 7 raus. Er kann auch Steuern und Zölle eintreiben. Also er kann durchaus auch Regelungen auf anderen Ebenen machen. Auf wirtschaftlichen oder eben alltäglichen Sachen. Obwohl wir also nicht mehr dem Maßstab dieser Welt folgen müssen, haben wir uns, gerade weil der Staat Gottes Diener ist, trotzdem zu unterordnen. Weil eben am Ende Gott der ist, der die Obrigkeit eingesetzt hat. Und darum ist die Aussage, die wir oft hören, nur Gott kann mich richten. Eine falsche Aussage. Ja, Gott wird dich am Ende richten, aber er hat jetzt schon Richter eingesetzt, um das jetzt schon zu tun. In dieser Welt durch die Obrigkeit. Wie ordnen wir uns jetzt diesen Strukturen unter? Und wie können wir das Gute tun? Und da finden wir im 1. Timotheus 2, 1 bis 2, einen Hinweis, wenn das praktisch passieren kann. Jetzt lesen wir, so ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hohen Stellungen sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das Leben ist Stille und Ruhe. Und Gottesfurcht und Ehrbarkeit, das ist der Schlüssel zum Umgehen in dem Leben, in der Welt. Und wir sollen mit dem anfangen, indem wir ins Gebet gehen. Fürbitte tun für die Obrigkeit. Und nicht nur für die Obrigkeit, sondern auch für alle anderen. Gottes Wort ist dabei der Maßstab von unserem Handeln. Und da kommt wieder eigentlich raus, wo die Grenze ist von der Obrigkeit. Die Obrigkeit ist ja auch nur Diener Gottes. Und die Grenze ist dort gezogen, wo eigentlich der Staat das befiehlt, was Gott nicht befiehlt oder verbietet, oder eben das verbietet, was Gott verlangt. Urreformatorischer Grundsatz, den wir da sehen. Aber nur da und in dem einen Punkt, wo das zutrifft, ist bedeutet, das Gute zu tun, eben sich nicht unterzuordnen. Das heisst nicht, dass dann der Staat keine Relevanz mehr für uns hätte, weil er in dem Punkt etwas nicht machen würde, nach Gottes Willen. Sondern es bedeutet, dass wir einfach in dem Punkt das Gute tun, indem wir eben dort am Willen Gottes folgen. Aber dann müssen wir auch bereit sein, um den Willen Christi Konsequenzen von dem zu tragen. Der Staat wird sich dann rächen. Und die Konsequenz hat es dann für uns. Der Paulus gibt uns noch zwei weitere Gründe an, warum wir uns unterordnen sollen. Und für mich ist das eigentlich das Hauptanliegen von der heutigen Predigt. Genau. Weil erst wenn man das versteht, die Begründung, warum, und das erste Warum haben wir jetzt schon verstanden, aber es kommen noch zwei größere Warum, können wir auch verstehen, wie wir das ganz praktisch umsetzen können. Das werden wir dann in der nächsten Predigt genauer anschauen. Wir lesen den Vers 5. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Es ist das Hauptargument von Paulus, warum die Unterordnung nötig ist. Und er braucht da ein sehr starkes Wort, nämlich ein Zwang. Es ist ein Zwang, sich unterzuordnen. Vom Griechisch her. Und das führt uns zu zwei Gründen. Nämlich der erste Grund wegen dem Zorngericht. Und der zweite Grund wegen dem Gewissen. Und jetzt können wir das ein bisschen plakativ sagen, ja, wegen der Strafe, machst du es lieber nicht, sonst kommst du eins auf den Nacken rüber. Und das Zweite ist, ja, da hast du doch ein schlechtes Gewissen, machst du es lieber auch nicht, dann bist du halt safe. Aber an Paulus geht es nicht um plakative, irgendwelche schönen Sätze, sondern es geht um viel wichtigere Sachen. Und wir werden zuerst mal das erste Argument anschauen, das Zorngericht. Im Vers 4 hebt der Paulus heraus, dass die Obrigkeit als Rächerin zum Zorngericht eingesetzt worden ist. Sie also eine göttliche Autorität hat, sich am Bösen zu rächen. Und so ist mit Zorngericht zum einen das Zorngericht in dieser Welt vom Staat gemeint. Und der Staat ist der Autorität, die Gott ihm gegeben hat, handelt. Und das zweite aber als Zorngericht Gottes am Ende der Zeit. Wenn wir uns auflehnen gegen Gott, dann hat das sein Zorngericht zur Folge. Unterordnung in Gottes eingesetzte Strukturen ist also nicht nur wegen der weltlichen Folgen sehr empfehlenswert. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, ja gut, die Aspekte sind eigentlich schon genug deutlich. Die haben mich schon genug überzeugt, warum fügt jetzt da der Paulus noch einen weiteren Aspekt an. Und der weitere Aspekt, der ist noch kontroverser als der vorherige. Nämlich ums Gewissen willen. Und was ist mit Gewissen gemeint? Wir reden viel von Gewissen in der heutigen Zeit. Ich habe ein schlechtes Wissen, wenn ich jetzt viel Schocke esse. Andere haben das schlechte Gewissen nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich 35 in der 30er-Zone fahre. Andere haben das halt nicht. Und so ist das Gewissen für uns in der heutigen Zeit etwas sehr Beliebiges, etwas Individuelles. Du hast ein schlechtes Gewissen, ich habe nicht so ein schlechtes Gewissen. Ich mache es drum, du machst es drum nicht. Aber ist der Paulus so ein beliebiger Typ gewesen? Ist das, was man da lesen? Paulus hat nicht im heutigen Kontext geschrieben, sondern hat auf Griechisch geschrieben, in einer anderen Zeit. Und darum müssen wir auch schauen, was hat er mit dem Wort gemeint. Und im Griechischen wird das Wort Synedesi verwendet, was wörtlich übersetzt Mitwissen heisst. Was für ein Mitwissen meint der Paulus da? Ja, das, was er vorher sagt, nämlich das Mitwissen darum, dass Gott die Obrigkeit eingesetzt hat als seine Dienerin. Das Gewissen oder das Mitwissen ist also nicht irgendetwas Beliebiges oder etwas Individuelles, sondern es basiert auf der klaren Substanz, nämlich ein Mitwissen um Gottes Willen. Es geht da nicht um irgendwie ein gutes oder schlechtes Gefühl, wo man etwas macht oder eben nicht. Erinnern wir uns an die Einleitung vom Römer 12, Vers 2, wo ich dort mal gesagt habe, das ist essentiell dafür, dass man den Rest vom Römerbrief versteht. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Paulus schrieb die Kapitel ab Vers 12 bis dann 16 aus einem Grund, nämlich, dass wir prüfungsfähig werden. Und damit ist das Gewissen nicht einfach etwas Beliebiges, auch nicht etwas, das unserem eigenen Sinn oder irgendwie unserer inneren Stimme entsprechen würde. Schon fast als esoterische Konstante können gefasst werden. Es ist eben nicht konstant in der heutigen Auslegung, sondern es ist etwas, das von Gottes Wort entscheidend auskommen muss. Es ist Gewissen in dem Sinn, dass wir wissen, was Gott will. Anhand von seinem Wort und auch danach tun. Das Gewissen ist also in dieser Definition etwas Formbares, etwas Lehrbares und vor allem auch etwas Prüfbares. In Bezug auf die Praxis bedeutet das, dass nicht unser schlechtes oder gutes Gefühl in einer Sache entscheidend ist, sondern unser Verständnis von Gottes Wort. Unser Mitwissen darum, was Gott will. Wir entscheiden nicht selber über Gewissensfragen. Das ist nicht etwas Beliebiges. Und Paulus redet da nicht irgendwie in einem pluralistischen, postmodernen Denken, sondern er redet von klaren Prüfkriterien, von klaren Maßstäben. Und das ist extrem wichtig zu verstehen im Blick auf die Unterordnung. Es ist kein beliebiger Befehl. Und das fordert uns auf, stetig unseren Sinn durch Gottes Wort verändern zu lassen. Unsere Demut zu üben vor Gottes Wort. Und jetzt können wir sagen, ja, der Paulus, der hat vor 2000 Jahren geredet, das war ganz andere Zeit, er war ein bisschen weltfremd für heute. Und wir sind ja sowieso langsam in der Endzeit und da gilt jetzt sowieso alles nicht mehr, was uns das Wort Gottes sagt, weil dann alles anders ist. Könnte man so ein bisschen plakativ sagen, hat man nicht so eine hohe Meinung vom Wort Gottes, wenn man das so sagt. Und der Paulus hat das auch nicht so gemeint. Wenn wir Römer 13 weiterlesen, finden wir im Römer 13, Vers 11, eine wichtige Aussage. Römer 13, Vers 11, lesen wir: Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und Paulus ist ziemlich bewusst, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und er hat in dieser Naherwartung gelebt, dass jetzt die Endzeit kommen wird. Und trotzdem ist er absolut überzeugt, dass das, was er jetzt ein paar Vers vorher gesagt hat, nicht einfach irrelevant ist, sondern immer noch Gültigkeit hat. Gottes Ordnung wird nicht einfach aufgelöst, nur weil sich die Zeit ein bisschen verändert hat. Gottes Wort ist nicht irgendwie am Mainstream untergeordnet, sondern Gottes Wort gilt für alle Zeit. Und das fordert uns raus. Und das wirft aber auch ganz viele praktische Fragen auf, gerade jetzt im Sinn auf die Obrigkeit. Und auf die Fragen werden wir in der nächsten Predigt genauer eingehen. Für uns heute ist wichtig zu wissen, dass das Gewissen nicht etwas Subjektives ist, nicht etwas Beliebiges, sondern immer am Wort Gottes her ausgerichtet sein muss. Und in dem Mitwissen Hand in Hand auch mit dem gerechten Zorngericht Gottes geht. Wir können uns als Christen nicht hinter der Beliebigkeit vom westlichen Gewissensbegriff verstecken. Um uns irgendwo aus der Bibel rauszunehmen, was uns gerade passt, aber nicht passt. Ich habe jetzt halt nicht so ein gutes Gewissen, mich zu unterordnen. Ich habe ein besseres Gewissen, wenn ich das nicht mache. Oder auch umgekehrt. Das ist keine Herzenshaltung, die wir am Wort haben sollen. Die Bibel ist nicht beliebig. Und darum wollen wir nicht höher von uns denken, als sich das Gedenken gebührt, sondern uns Gottes Wort als allererstes unterordnen. Ja, die Aussage von Paulus ist im Angesicht der weltlichen Realität, die wir jetzt auch da in der Welt erlebt, schwer, fast unmöglich umsetzbar. Aber sie kann nicht abgeschwächt werden. Sie kann nicht relativiert werden. Denn selbst am Ende der Zeit wird die antichristliche Obrigkeit immer noch Gottes Dienerin sein. Und zwar Gottes Dienerin zum endgültigen Guten, in dem Jesus Christus sein Gericht durchführen wird. Gott wird seine Dienerin zu seinem Zweck verwenden. Und in dem Bewusstsein müssen wir den Text lesen. Weil wir wissen, dass Jesus Christus der wahre Herr und König ist. Und nur darum können wir jetzt schon in dieser Welt das umsetzen. Denn wir gehören nicht mehr dieser Weltzeit an. Und darum ist für uns auch das Leben in dieser Welt nur ein Leben im Mitwissen darum, dass wenn unser Herr und Retter wiederkommt, sein gerechtes Zorngericht für die endgültige Ordnung sorgen wird. Und in dieser Hoffnung und in dem Wissen, wenn wir leben, denn das Böse kann nur durch das absolut Gute überwunden werden. Und Jesus Christus hat uns das vorgelebt und er lebt es uns weiterhin vor. Und so werden wir in seinen Spuren leben. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, was nicht immer einfach ist, was nicht immer unseren Gefühlen entspricht, was nicht immer das ist, was wir eigentlich hören wollen. Aber es ist dein Wort und dein Wort ist lebendig und mächtig und kräftig. Und es dringt durch, dass es scheidet Mark und Bein, Seel und Geist. Und somit bitten wir dich, dass auch das Wort, das wir heute gehört haben, unsere Herzen scheidet. Scheidet von unseren eigenen Gedanken und deinen Gedanken. Dass wir uns dir zuerst unterordnen dürfen. dass wir in dieser Endzeiterwartung leben dürfen, dass du alles zu deinem Guten brauchen wirst. Und dass wir in dieser Hoffnung leben dürfen, dass auch die schlechte Obrigkeit am Ende vor deinem Gericht muss Buße tun. Dir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen.